Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt ihr heute Morgen Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Paul Spieß, Museumsdirektor mit sehr sportlichem Pensum. Als Leiter der Stiftung Berliner Stadtmuseen geht es gleich um 5 Häuser. Und dann ist er auch noch zuständig für die Berlin-Sektion, die er im entstehenden Humboldt-Forum gestalten soll. Herzlich willkommen, Herr Spieß.
Guten Morgen.
Bei so einem Pensum muss man fit sein. Und Sie betonen immer, Sie seien Holländer in Deutschland und würden alle Klischees von Holländern erfüllen. Ich frage mich immer, ob sie dann auch von Wirkungsstätte zu Wirkungsstätte immer mit dem Fahrrad gondeln und sich so Kondition holen.
Absolut. Es ist total wichtig für mich. Das ist mein Sport, das ist mein Hobby auch. Und es ist auch wichtig, dass man bewegt während der Arbeit. Und ich gehe von Termin zu Termin auf dem Fahrrad. Und wenn es nah ist oder weit weg ist in der Stadt, ich gehe auf dem Fahrrad.
Und da denken Sie sich dann auch was aus, was Sie als nächstes tun auf dem Rad?
Ja, wenn ich mich nicht zu viel konzentrieren muss auf Verkehr, weil das ist der Unterschied mit Amsterdam, wo ich herkomme. Da sind alle gewohnt an Fahrradfahrer, wenn man rechts abbiegen möchte im Auto. Hier noch nicht, also muss man immer aufpassen. Aber zwischendurch kann man frische Gedanken entwickeln für neue Ideen.
Ein Museumsmann, der das Amsterdamer Stadtmuseum sehr auf Trab gebracht hat und vor 2 Jahren nach Berlin geholt wurde, um die städtischen Sammlungen zu entstauben, Museum neu zu denken und auch zugänglicher zu machen. Herr Spieß, im Berliner Geschichtsmuseum, im Märkischen Museum läuft zurzeit eine Schau Berlin von der Eiszeit bis zur Gegenwart zu besuchen in einer Stunde. Ja. Also die Sportlichkeit, die Sie von sich selbst verlangen, erwarten Sie auch von Ihren Zuschauern? Das müssen ja Sprinter sein.
Ja. Naja, also eine wunderbare Person an der Universität, die unser Humboldt-Team begleitet, als Wissenschaftlerin, die diesen Prozess sozusagen mitmacht, Sharon MacDonald, umschreibt Besucher in 2 Arten, Fische und Ameisen. Ich bin eigentlich ein Fisch. Wenn ich eine Ausstellung besuche, gehe ich so schnell links, rechts durch die Räume und bin in 3/4 Stunde fertig. Es gibt auch Ameisen und das sind Leute, die tüchtig jeder Text, jedes Objekt sich ansehen und lesen. Und das sind die Ameisen. Und man muss eigentlich das Produkt für diese beide Gruppen machen. Also wenn man zur Berlin-Zeit im Märkischen Museum geht, dann kann man das innerhalb 3/4 Stunde sehr, sehr gut verstehen. Aber wenn man richtig lesen will und alle Interactives, also Computer, die man nochmal zusätzlich bekommt als Hintergrundinformation, auch machen möchte, dann ist man schon unterwegs, 2 Stunden.
Ja. Aber wenn der Parcours wirklich führt von der Eiszeit bis in die Gegenwart in einer guten Stunde, dann müssen Sie unglaublich sich konzentriert haben auf weniges, sonst hat man ja keine Chance.
Ja, was man macht, ist Pars-pro-Toto-Geschichten. Also ein Teil spricht für ein Ganzes. So zum Beispiel ein paar Objekten aus der Eiszeit, ein paar Objekten aus dem Mittelalter, indem man die wichtigsten Hintergründe, die Kontexte bespricht und klar macht, dass, was ist typisch Berlin dran? Also man kann allgemeine Geschichte schreiben, aber dann muss man ein Buch zu Hause lesen.
Mhm. Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Sie haben immer ein Objekt des Monats. Ja. Das ist im Monat September, habe ich geguckt, der Unterkiefer eines Wollnashorns.
Ja.
Das muss sehr lange her sein, dass dieses Vieh im Märkischen herumlief. Was erzählt uns der Unterkiefer eines Wollnashorns in einem Stadtmuseum?
Das ist Eiszeit und die Eiszeit ist für Berlin unwahrscheinlich wichtig. Das kann man sich da gar nicht vorstellen vielleicht. Aber wissen Sie, dass wir hier überhaupt nicht auf deutschem Boden leben? Wir wohnen hier auf Skandinavien. Denn die Gletscher sind hier 4-mal hin und her geschoben und haben aus Skandinavien Steine zu uns gebracht. 30 bis 70 Meter dicker Schicht von Skandinavien. Also hier wohnt man auf Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark. Und das ist, weil die Eiszeit hier endete. 4-mal. Das sind auch diese Berge, Prenzlauer Berg und Kreuzberg und so weiter, das sind Moränen, das sind die Ende, also das ist der Stapel, die nach vorne geschoben wurde von dem Gletscher. Und dann hat der Gletscher hat sich zurückgezogen, ist also geschmolzen. Und daher haben wir natürlich auch diese schönen kleinen Seen.
So habe ich das noch nie geguckt. Irgendwann hat sich das Wollnashorn dabei hier sehr wohl gefühlt.
Ja.
Viele der Ausstellungen, die Sie machen, widmen sich der Alltagskultur im weitesten Sinne.
Ja.
Sie haben mal eine sehr viel beachtete über Fußball gemacht zum Geburtstag von Hertha BSC.
Ja.
Da gab es also Fangesänge und Wimpel im durchaus feinen Ephraimspalais mitten in Berlin.
Ja.
Und die Fans waren beteiligt.
Ja, genau.
Wie das denn?
Naja, das wird immer wichtiger, glaube ich, in dieser Zeit, dass wir nicht nur als Kuratoren erzählen, aber dass wir auch abfragen und dass Leute mitmachen können. Das ist so eine, die partizipative Gesellschaft nennt man das, ne? Also heutzutage möchten Leute gerne mitmachen, nicht nur anhören. Und Fans, das sind teilweise nicht Museumsbesucher, die sind neu für uns. Und das Museum ist neu für vielen Fußballfans. Wir sind aber für alle da. Und wir möchten auch Themen, die für diese Leute interessant sind. Und Fußball ist eigentlich, wenn man die Hertha-Geschichte betrachtet, das ist genau die gleiche Geschichte, wie Berlin mitgemacht hat. Berliner Geschichte ist in Herthas Geschichte abzulesen. Und für allen ist das interessant. Also alle Krisen, die Berlin mitgemacht hat, hat Hertha auch mitgemacht. Und umgedreht eigentlich auch.
Also dann wirft man wieder so einen Stein ins Wasser und guckt, was für Ringe sich bilden.
Genau, genau. Und die Leute machen da gerne mit, weil die haben gesammelt. Das Stadtmuseum hat nicht so viel gesammelt über Hertha. Das sind die Personen, die Fußballfans sind. Und die haben eigentlich die Sachen, die wir benutzen oder brauchen auch für die Ausstellung.
Wobei ich mich frage, wie so eine Tandemführung ein Fan und ein Museumsmitarbeiter funktioniert. Also der Fan war womöglich noch nie im Museum und der Museumsmitarbeiter noch nie im Stadion.
Ja,
und dann soll sie durch die Ausstellung führen.
Ja, dann also eine Museumsperson weiß immer, Kontexte zu erzählen, die ein Fan vielleicht gar nicht so mitgenommen hat in seine Kenntnisse, die viel vertiefender sind, wenn es um Fußballspieler und Fußballtechnik und vielleicht manche Veranstaltungen, Fußballmomente, die wissen das alles. Ne? So, es ist ein Tandem dann.
Dann habe ich ein bisschen über Sie gelesen und erfahren, dass Sie so Fußballausstellungen schon mal gemacht haben, auch in Holland. Und ich habe mich spontan gefragt, machen Sie das für den kleinen Jungen in sich selbst?
Also, vielleicht ein bisschen, ja.
Ein bisschen für sich selber auch.
Ich bin Ajax-Fan natürlich. Ne? Ja, nein, also ich bin auf der Suche nach Modulen. Wir sind da für Liebhaber der Museen. Das ist keine Frage. Aber wir müssen uns breiter aufstellen. Und auch für die Zukunft ist das wichtig. Also wir suchen nach Themen, die getragen werden von vielen. Und dann muss man vielleicht mal ein bisschen anders suchen nach anderen Themen. Und Fußball, vor allem wenn so ein Club wie Hertha Geburtstag hat, 100 Jahre alt wird, das ist ein wunderbarer Moment, um mal etwas Besonderes zu tun. Und dass die Leute, die normalerweise nicht im Museum kommen, einen Anlass haben, ein Museum kennenzulernen. Vielleicht gelingt es uns dann, um wieder neue Museumsbesucher zu schaffen.
Dass holländische Immigranten die Mohrrübe nach Berlin brachten und die Merker dann ein bisschen besser kochten. Diese Erkenntnis kann man gewinnen im Berliner Stadtmuseum, dem Märkischen Museum, das seit 2 Jahren Paul Spies leitet und auch ziemlich durchpustet. Nun ist ein Stadtmuseum üblicherweise nicht das Museum, in das man zuerst geht. Sie kennen das von Amsterdam, da geht man ins Rijksmuseum, da geht man zu Van Gogh.
Ja.
Aber nicht gleich ins Stadtmuseum. Ja. Und Berlin geht man zuerst auf die Museumsinsel und dann vielleicht noch was anderes.
Ja.
Ist man da nicht in immerwährender Aufholjagdposition, immer so ein bisschen hinten dran?
Ja, so betrachtet ist das so. Aber es ist gar nicht so ein Problem, dass man beim zweiten Besuch dran ist. Also in Berlin haben wir erstmals für unsere Beauftragung, Geschichte erzählen, haben wir noch auch sehr große und wichtige Konkurrenten oder Kollegen, könnte man sagen. Ne? So. Es gibt für jedes historisches Moment in Berliner Geschichte gibt es ein Museum, DDR-Museum und Topographie des Terrors und Gedenkstätte Mauerfall und so weiter. Also wir haben viele Konkurrenten für unsere Geschichten. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass man nicht das erste Mal kommt, aber die Wiederholungsbesuchern, die kommen gerne, weil die wollen diese vertiefen. Die haben erstmal die Stadt gesehen und wollen es dann verstehen. Und bei uns kann man die Stadt verstehen.
Mhm. Sie haben dazu unheimlich viele Möglichkeiten, das aufzuzeigen. Sie haben 4,5 Millionen Objekte.
Ja.
Sie müssen Lagerhallen haben, um das alles aufzubewahren. Und wahrscheinlich ist das eine ketzerische Frage für einen Museumsmenschen. Aber 4,5 Millionen Objekte, das kommt mir vor wie ein Messi, der nichts wegschmeißen kann. Mhm. Braucht man das alles?
Das ist eine Beauftragung, die man hat als eine Art von Archiv. Also man ist Erbebeschützer. Man kann ja nie wissen, was in 50 Jahren noch betrachtet wird als wichtig für eine Erzählung.
Wenn eine Zeit sich das dann anders anguckt? Oder?
Genau. Wir haben ja Moden und Trends. Und jetzt ist der Trend zum Beispiel, dass wir viel erzählen wollen über, Alltagskultur. Aber es kommt vielleicht mal wieder eine Zeit, dass man sagt, Literatur ist wichtig. Ne? Und wir haben auch Papierarchive. Papierarchiven wie Fotografie, wie eine Bibliothek und so weiter. Und wenn man jetzt sagt, die Bibliothek kann weg, dann
sagt man. Das würde ich nie sagen, nein. Auch als Museumsketzerin. Nein. Ich frage mich aber, ob man den 523. Topf aus dem 16. Jahrhundert auch noch braucht.
Ja, Topf muss man, das machen wir auch nicht mehr. Ja, also wir sammeln jetzt nicht mehr Töpfe, wenn sie nicht eine wichtige biografische oder historische Hintergrund haben. Also ein normaler Topf ohne Geschichte, die wir nicht dazu erzählen können, die werden wir nicht mehr sammeln. Aber ein Topf, der von jemand war, die wir gut dokumentiert haben, und ein Topf, der also sagen, beispielsweise eine Geschichte erzählen kann über eine bestimmte Zeit, die würden wir gerne haben.
Aber Sie schmeißen wirklich nichts weg von den 4,5 Millionen Objekten.
Doch. Also es gibt immer wieder Entsammlungsvorschläge, die dann von unserem Stiftungsrat, weil man muss das breit tragen, entsammeln, genehmigt werden oder nicht. Das sind nicht große Anzahlen. Aber ja, es kommt vielleicht eine Zeit, dass man nochmal bedenkt, gibt es in Austausch mit anderen Museen die Möglichkeit, um welche Sachen auch bei Spezialisten zu bringen und teilweise etwas anderes dafür zu bekommen.
Mhm. Und das ist dann so ein Austausch?
Das ist dann eher ein Austausch. Und wenn wirklich die Sachen nicht mehr relevant sind, aber das ist schwierig festzustellen, das ist eine Riesenarbeit, dann kann man vielleicht teilweise auch entsammeln. Bei 4,5 Millionen, ich kann mich vorstellen, dass die Leute sagen, ja, aber es ist auch viel Papier dabei.
Aber wenn ich jetzt käme, es kommen ja auch Leute zu Ihnen und habe einen Koffer und sage, das ist von meinen Verwandten und das habe ich gefunden und das ist doch bestimmt historisch interessant.
Ja.
Durchforsten Sie das?
Klar. Wenn jemand mit einem Koffer kommt, möchten wir gerne wissen, wer das war. Und welche Geschichte dahinter steckt. Und wenn das ein Konvolut ist, also ein Zusammenhang hat, wodurch man eigentlich etwas Besonderes, was man noch nicht hat in der Sammlung, erzählen könnte, dann muss man das überlegen. Mhm. Ich muss aber sagen, die meisten Koffer gehen wieder zurück mit nach Hause, weil sie nicht diese Ausnahme sind. Und dann sind die Leute manchmal enttäuscht, weil die sagen, ja, aber das ist doch so schön und so weiter. Ja, das ist Familiengeschichte. Wir sind nicht da für Familiengeschichten, wir sind da für Stadtgeschichte.
Mhm. Aber wenn man in dem Koffer was findet, was repräsentativ ist, dann sind sie ganz...
Ich sag mal, der Hertha-Ticket, den wir noch nicht hatten, von einem super Spiel, ein klassischer Spiel, dann würden wir die gerne bekommen.
Ich merke, Sie sind auch selber ein Fußballfan.
Ja, genau.
Herr Spieß, Sie haben mal gesagt, es sei ziemlich gut, ein Holländer unter Deutschen zu sein. Ja. So würde man viel mehr erreichen.
Ja.
Was denn?
Ja, weil ich bin ja gefragt, ob ich nach Berlin komme für diese Aufgabe. Und dahinter steckt dann natürlich der Gedanke, dass die Kombination von meiner holländischer Hintergrund und die deutsche Lage, dass das zusammen etwas, Effektives bringt. Und das Effekt würde vergehen, würde nicht mehr da sein, wenn ich mich anpassen würde und sagen würde, ich mache es jetzt wie ihr und wir machen es alle auf die gleiche Art und Weise, dann hat man nicht mehr diese These, Antithese, Synthese Lage.
Und wie merkt man die Antithese Spieß?
Ich bin zum Beispiel, glaube ich, in mein Management, meine Art von Leitung geben, bin ich ziemlich anders als meine Vorgänger. Ich liebe es, wenn die Leute Verantwortlichkeit nehmen und dass die Leitung eher begleitet, als dass sie leitet. Und meine Theorie ist, dass man dadurch mehr aktiviert von was im Haus an Talente, Qualitäten, Kenntnisse ist, als dass man das verengt, weil jemand an der Spitze sagt, in diese Richtung soll es gehen und das ist meine Richtung. Das ist nur eine Richtung. Und wenn man viele Richtungen zusammenbringen kann, dann gibt es auch viel ich würde mal sagen, Produktion, das ist erstmals gut, aber es ist auch für die Leute viel angenehmer an Arbeiten, weil man hat viel mehr Lust, um Sachen zu tun, weil man ist eigener von seiner eigenen Arbeit.
Also man darf bei Ihnen sofort den Finger heben und sagen, ich würde, ja. Egal wer man ist.
Ja. Ja, und nicht alles kann stattfinden, weil wir haben ja nur ein Haushaltsetat, wir haben nur 150 Leute, das ist ziemlich viel, aber wir haben natürlich auch nur 5 Häuser, also man kann nicht alles tun. Dann muss man gemeinsam auswählen und das geht über eine Strategie, man hat eine Idee, wohin soll es gehen und über diese Strategie kann man sozusagen betrachten und wählen, welche Themen man aufnimmt, aber allen sind frei, einen Vorschlag zu machen.
Paul Spies war erfolgreicher Museumsmann in Amsterdam und lebt jetzt als Holländer in Berlin, was er auch gerne betont. Spricht exzellent Deutsch und sagte mir eben, naja, ich spreche ja Feriendeutsch. Ist das Bescheidenheit oder steht das für was?
Steht für was. Meine Mutter war Österreicherin und später, also als ich 14 war, haben die ein Appartement gekauft in der Nähe von Kitzbühel und dort hatte ich deutsche und österreichische Freunde. Also mein Akzent ist davon geprägt, von unterschiedlichen Deutschformen. Ich habe das Wort Feriendeutsch dafür entwickelt, weil das ist, was ich spreche. Also nicht Schuldeutsch oder Native Deutsch oder was, nein, Feriendeutsch. Mhm.
Sie haben auch ein bisschen anderen Akzent als die meisten Holländer, das ist lustig zu hören. Wie merken Sie denn den Holländer bei sich in Deutschland? Wenn man ihn vielleicht gar nicht so rauskehren und betonen will, sondern wenn man einfach hier lebt. Wie merken Sie den Holländer bei sich in der Umgebung?
Naja, es ist so konfrontierend. Also ein Mitarbeiter bei uns hat einen Text entdeckt, wissenschaftlich, in dem die Kulturunterschiede zwischen Holländer und Deutschen wissenschaftlich beschrieben werden.
Oha.
Und das war wirklich, ich bin so Holländer. Ich hab gedacht, es gibt überhaupt keinen Paul Spies. Es gibt der Holländer. Also in Holland habe ich gedacht, ich bin ein Unikum, ich bin einzelartig. Aber in Deutschland denke ich bin nur so Klischee-Holländer.
Ja, machen wir es mal praktisch. Ja. Was sagen die Leute? Naja, Paul oder Herr Spies?
Genau, also Kapitel 1 in diese Umschreibung von Kulturunterschiede war duzen und siezen. Mhm. Und ich habe genauso angefangen mit zu fragen an meine Kollegen, duzen wir jetzt oder siezen wir? Und ich versuche so viel wie möglich zu duzen, weil in Holland ist siezen ein Zeichen von Abstand, wenn man Kollegen ist, ne? Also nicht natürlich auf der Straße oder wenn man sich kennenlernt und so weiter, aber wenn man dann zusammen ist als Kollegen, dann ist siezen eine Art von unfreundlicher Abstand. Und daher ist es für mich schwierig und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? When in Rome, do as the Romans do, mache ich jetzt siezen, weil ich bin hier und habe ich gedacht, nein, wenn ich jetzt etwas bringen möchte, das neu ist und anders ist und dass das in der Mischung mit Deutschen vielleicht auch etwas Neues bringt, dann soll ich vielleicht meine Eigenheit betrachten und fragen, ob es möglich ist zu duzen. Vielen tun das, nicht allen. Und ich verstehe das auch völlig, dass manche Leute das nicht tun. Aber Kapitel 2 zum Beispiel ist in diese Umschreibung von Kulturunterschiede. Kapitel 2 war informeller Umgang. Das ist genau, was ich damals als zweites gemacht habe. Und so habe ich das dritte Kapitel dann gemacht und das vierte und so weiter. Und ich habe festgestellt, ich bin Kind meiner Kultur. Es geht nicht anders. Es ist so und es seid ihr auch. Und es ist nicht falsch, aber es ist typisch.
Also wir sitzen jetzt im Studio, aber ich meine es freundlich, sage ich Ihnen gleich
dazu.
Aber dabei muss man auch wissen, das holländische Du heißt nicht, wir sind dicke befreundet. Ne?
Nein. Du, vor allem nicht, wenn man Kollegen ist, dann ist Du eine Art von Annäherung, indem man versucht, zumindest sozusagen warm herüberzukommen und nicht kalt.
Eigentlich wollte ich ein bisschen in Ihrer Biografie wühlen und dachte, das geht über die Sprache ganz gut.
Ja.
Sie haben studiert Kunstgeschichte und Archäologie als junger Mann.
Ja.
Immer schon dafür begeistert, von klein auf?
Ja, ab 10. Also als ich 10 Jahre alt war, waren wir in den Ferien in Italien, in der Umgebung von Neapel. Und da habe ich all diese alte Städte mich angesehen, Herculaneum und Pompeji und Pestum und so weiter. Und wie ein Schlag kam es zu mir, dass ich Archäologe sein wollte. Und das habe ich weiter so gemacht.
Also sich immer vorgestellt, wie das war, als Pompeji versank?
Ja. Ich kam nach Hause und ich habe angefangen, sozusagen kleine Bücher zusammenzustellen über den Ägyptern und Griechen und so weiter. Und das war Freizeitarbeit. Und das ist, glaube ich, dann schon ein Zeichen von Leidenschaft. Also ich habe dieser Leidenschaft für Geschichte.
Und Sie haben sehr verbissen dann alte Sprachen gelernt, damit Sie das studieren können?
Ja, also auf der Schule war ich ja nicht so ein Star. Es sind Jungs öfters nicht. Mädchen sind tüchtig und Jungs.
Das ist jetzt aber auch Klischee.
Das ist wirklich, ja, ich weiß, aber es ist so. Ich war mit 10 Mädchen in einer Gymnasiumklasse und ich war auch bei weitesten der schlechteste Student in Lateinisch und Griechisch und habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, ich muss das können, wenn ich Archäologe werden möchte, also klassischer Archäologe. Das war gar nicht so. Auf der Uni habe ich dann entdeckt, ich hätte es auch ohne dieser Disziplin.
Die ganze Frohn umsonst, da hätten Sie viel mehr Fußball spielen können, statt lernen.
Insofern, dass ich gelernt habe, diszipliniert zu studieren.
Ja.
Und dass ich das auch kann, wenn ich es nötig habe.
Aber es sind zwei Fächer, wo man jemanden in Ihrem Jahrgang, Sie sind Ende 50, gesagt hat.
Ich bin von 1960.
Entschuldigung, Menschen dann gesagt hat, wenn du nicht an die Uni kommst oder wenn du nicht einen Museumsjob bekommst, dann wirst du damit niemals Geld verdienen. Kunstgeschichte und Archäologie.
Absolut, so war es.
Und stattdessen haben sie sich gleich selbstständig gemacht. War das so die Schlussfolgerung daraus, dass man sonst nichts
hört? Also es gab keine Stellen im kunsthistorischen oder archäologischen Bereich, aber es gab Arbeit, wenn man das selber organisierte. Und das waren die 80er Jahren. In den 80er Jahren, ich bin ja eine No-Future-Kid.
Also, wo man gesagt hat, also ja, genau. Nett, dass sie das studieren, aber...
Es wurde auch gesagt, 120 Studenten, erste Jahr, ihr seid jetzt hier, das wird niemals beruflich was, aber es ist immer schön, dass man diese Geschichte der Kunst kennengelernt hat. So wurde uns das vorgestellt. Und ich habe gedacht, wenn es so sein muss, dann werden wir mal sehen, was passiert. Und dann, aber das war eine Ausnahme. Wir waren zu dritt und haben gesagt, wir versuchen mal selbstständig aktiv zu sein. Das war wirklich damals neu. Es wurde auch von meinem Professor erstmals nicht hoch geschätzt. Er sagte, nein, du musst promovieren. Und,
aber was haben Sie denn dann gemacht? Also sich selbstständig machen als Kunstgeschichtler und Archäologe?
Ja. Büro gemacht. Also wir haben ein Büro gestiftet und haben gesagt, so, jetzt sind wir da, drei Jungs. Wir haben ein Projekt natürlich ganz früh entdeckt und das wurde wahrgenommen als, oh wunderbar, drei junge Jungs mit viel Energie, die bekommen von uns ein elementäres Gehalt, aber wirklich wenig und der Rest sollen die zusätzlich selbst verdienen.
Und was war der Rest? Also was haben Sie gemacht konkret?
Bücher gemacht und wir haben und dann daraus verdient, also als Verlag. Und wir haben Fernsehprogramme produziert und das wurde uns dann auch bezahlt. Und so haben wir vieles gemacht im ersten Jahr über ein Thema, wovon wir alles wussten. Und danach waren wir da.
Aber Sie haben es 21 Jahre lang gemacht. Und ich wollte noch darauf hinaus, dass Sie jetzt ja natürlich als Museumsleiter auch eine Art, also nicht Beamter, aber so eine Art Stadtbeamter im Gefüge. Sie kennen also jetzt beides.
Wie fühlt sich das
an?
Gut, weil... Also wenn man Unternehmer ist, dann und man ist das für einen Bereich, das vor allem von Institutionen gemacht wird, dann steht man an der Seitenlinie und macht, man wirft der Ball hinein sozusagen. Aber ich möchte auch mal im Feld stehen und mitmachen. Und als ich dann gefragt wurde für das Amsterdam-Museum, habe ich mich überlegt, man kann immer rufen, wie es muss. Man muss es auch mal gemacht haben. Und das habe ich versucht in Amsterdam und das hat mir sehr gut gefallen.
Aber ich möchte die These aufstellen, Fußballtrainer hätte vielleicht auch geklappt.
Genau, so ist es.
Einlagenstürme gab es immer wieder und gibt es noch um das Humboldt-Forum. Auch da hat unser Gast Paul Spies eine Aufgabe. Er ist Kurator der Berlin-Sektion in dem zu begründenden Humboldt-Forum, wo sich die Planungen ja bisweilen auch verheddert haben. Ich will das gar nicht aufdröseln, Herr Spies. Mhm. Ich will auf was anderes hinaus.
Ja.
Wenn man einerseits für das Stadtgeschichtsmuseum zuständig ist und andererseits die Berlin-Sektion in dem großen Projekt vertreten soll, muss man da nicht ständig das eine Kind gegen das andere verteidigen?
Nee, Was im Humboldt-Forum in dieser Berlin-Ausstellung stattfinden wird, ist ein Fokus auf internationale Geschichte Berlins. Also was ist in, der Grund ist natürlich, zwei Stockwerke sind Weltmuseum. Das sind die Sammlungen vom Ethnologischen und das Museum für Asiatische Kunst. Und was wir tun können, ist Berlin und die Welt verbinden im ersten Stockwerk. Also die Leute sozusagen vorbereiten auf ihr Besuch an der Welt oben, denn die Welt ist in Berlin anwesend. Und Berlin hat einen Einfluss genommen auf Weltgeschichte. Und das ist noch immer so. Und eigentlich steht sie für viele Städte in der Welt, die als Knotenpunkt eine Welt Einfluss haben.
Aber die Knotenpunkte berühren sich doch auch. Ich meine, wenn Sie ein Stadtmuseum machen und da steht die Stadt nicht in der Welt, ist das auch ein bisschen komisch. Genau. Also es schrammt ja schon mal zusammen, oder?
Ja, also man kann nicht sagen, dass internationale Geschichte nicht auch lokal ist und man kann auch nicht sagen, dass
deswegen
lokale
Geschichte... Deswegen meinte ich, immer das ein Kind gegen das andere verteidigen.
Nee, ich habe das Wort Fokus benutzt. Ach so. Also der Fokus im Humboldt-Forum liegt eher auf internationale Geschichten. Der Fokus im Märkischen liegt eher auf lokale Geschichten. Mhm. Und das heißt, wir vertiefen im Märkischen Museum vieles, von was wir im Humboldt-Forum kurz andeuten. Und, und im Humboldt-Forum wird anderes wieder vertieft erzählt. Ja, es gibt so unwahrscheinlich viel zu erzählen. Ich mache mich da überhaupt keine Sorgen. Berlin ist ein unwahrscheinlich reicher Geschichte.
Auch immer reich an Diskussionen, die langwierig sind in Deutschland, immer sehr gründlich, auch immer sehr fundamental. Ich dachte, ich will das nicht alles wieder aufdröseln, das reicht die Sendezeit auch gar nicht. Aber haben Sie ähnlich aufgeregte Diskussionen, was will das, was soll das zwischen Politik und Kultur, auch in Amsterdam erlebt oder ist das deutsch?
Die Diskussion findet statt, nur es, also die Politik darf sich nicht direkt einmischen in kulturelle Programme.
In Holland?
In Holland nicht. Mhm. Weil schon vom 19. Jahrhundert ab, es gab damals einen großen Staatsmann, Thorbecke, und der hat gesagt, Kultur ist keine Regierungssache. Und damit leben wir seitdem. Also es gibt indirekte Beziehungen mit der Politik. Es gibt immer, so wie in England auch, Councils, also Räte, die sozusagen zwischen Politik und kulturelle Institutionen stehen und sozusagen eine Expertengruppe sind, die nicht politisch gesteuert sind, aber inhaltlich.
Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Systeme?
Das große Vorteil ist, dass man vielleicht ein bisschen freier ist, um zu bestimmen, was das Programm ist. Aber das große Nachteil ist, dass die Politiker über Kultur keinen Wahlkampf gewinnen und die Investitionen auch kleiner sind.
Weil das heißt, der Weg zum Geld ist in Deutschland näher, wenn es drauf ankommt.
Absolut, viel direkter. Und wenn man mit der Politik zu einer Auseinandersetzung kommen kann, ich glaube, die Politik in Deutschland, vor allem hier in Berlin, ist schon total modern, offen, transparent und frei. Das heißt, ich werde nicht beeinflusst. Ich werde nicht beeinflusst von der Politik, wenn es um meine Programme geht.
Sie sind gekommen mit Sack und Pack, mit Familie, sind ein glücklicher später Familienvater. Die Kinder sind 14 und 11, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Wenn man Museum so versteht, wie Sie Leute mitnehmen, Leute sollen was machen, Leute sollen gerne kommen, holen Sie sich Rat bei Ihren Kindern, ob was Sinn macht oder nicht?
Absolut. Sie gehen so oft mit, wie nur möglich ist und die haben auch immer Spaß dran und dann bekommt man natürlich total andere...
Die haben immer Spaß dran, das müssen Sie jetzt auch sagen. Würden Sie sich nie trauen zu sagen, Papa, das ist aber langweilig?
Nee, das passiert nicht.
Ehrlich?
Ehrlich. Also was langweilig ist, sind die vielen Reden bei Eröffnungen.
Aber dann nehmen Sie Ihre Kinder nicht mit?
Die sind manchmal da. Weil die denken dann, es gibt schöne Musik oder es gibt etwas anderes. Zum Beispiel, es gibt etwas zu knabbeln oder zu trinken und so weiter. Und dann kommen die mit und die sind immer wieder von Deutschen, die zu lange reden, gelangweilt.
Aber die testen die Ausstellung, die schicken sie dann durch.
Absolut. Und es ist total wichtig, wenn die Kinder es nicht gefällt, ist die Ausstellung nicht gelungen.
Wir haben so viel gesprochen über Ihren Arbeitsansatz, Leute mitnehmen, Museen erfahrbar machen. Ich habe mich noch was ganz anderes gefragt. Wenn Sie an einem neuen Ort sind, den Sie nicht kennen, wie erschließen Sie sich den? Und zwar als Mensch, als Privatmann. Ja. Wie machen Sie das?
Also das hat sich die letzten Jahre oder vielleicht das letzte Jahrzehnte Jahrzehnte wirklich geändert. Also anfangs war ich rational, habe ich versucht, Spuren zu finden, die ich kenne, wodurch ich langsam so etwas entschließen kann.
Stadtplan, Museum 1, Museum 2.
Genau. Und dann, also oder irgendwo ganz anders. Versucht, etwas zu finden, das mich behilfreich ist, um rationell etwas zu entschließen. Das mache ich jetzt immer weniger. Es geht jetzt eigentlich vor allem über eine andere Intelligenz. Ich würde das umschreiben als das positive Ego, das Gefühl, die Intuition, also etwa eine ganz andere Intelligenz, die wir
auch
haben.
Der Nase nach?
Sozusagen? Ja, ist ja interessant. Wir haben machen etwas körperlich. Also ich würde sagen Bauchgefühl.
Aha.
Also über den Bauch mache ich jetzt viel mehr als früher.
Und dann stehen Sie irgendwo am Bahnhof und dann sagt der Bauch dahin.
Ja, das ist ein Kompass. Und es ist ein besseres Kompass als mein Gehirn, habe ich festgestellt.
Dann wünsche ich Ihnen nicht nur weiterhin Erfolg und Glück für die Familie in Berlin, sondern auch immer ein gutes Bauchgefühl, wo immer Sie auch sind.
Wunderbar.
Paul Spies war das, zu Gast hier bei uns bei Im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Ulrike Timm, schönen Tag noch und tschüss.